HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Kritik an Arbeitsbedingungen. Der Betroffenenbeirat der Evangelischen Kirche in Deutschland ist unzufrieden. Außerdem die Christen als unterdrückte Minderheit zur Papstreise in den Irak. Und unser Sonntagsthema Neugier, die Kraft, die uns vorantreibt. Bis morgen noch hält sich Papst Franziskus im Irak auf. Er trifft dort unter anderem die maßgeblichen Autoritäten des schiitischen Islam. Aber vor allem möchte er auch ein Zeichen der Hoffnung geben für die wenigen im Land verbliebenen Christen, die zwischen Terror, Vertreibung und einer Hoffnung auf Aussöhnung ihren Platz im Irak behaupten müssen. Unser Korrespondent Jürgen Striak hat abseits der aktuellen Ereignisse des Papstbesuches erkundet, wie sich der Alltag von Christen im Irak darstellt.
Kaum eine christliche Gemeinschaft musste in den vergangenen Jahrzehnten so viel Leid erfahren wie die der irakischen Christen. Die größte von mehreren Fluchtwellen begann 2003 nach der US-amerikanischen Invasion und dem Sturz von Saddam Hussein. Eine jahrelange Serie von Gewaltakten gegen Christen löste Angst und Panik aus. Priester wurden ermordet, Kirchen in die Luft gejagt und Klöster verwüstet, oft von Al-Qaida-Terroristen. Ab 2014 wurde die Terrormiliz Islamischer Staat zur größten Bedrohung. In Gebieten, die sie eroberte, malten IS-Dschihadisten ein arabisches N an Häuser von Christen. Die Abkürzung für Nasrani, eine Bezeichnung für Christen im Koran. Die Gebrandmarkten mussten ihrem Glauben abschwören oder eine Kopfsteuer zahlen oder wurden getötet. 1987 sollen noch 1,4 Millionen Christen im Irak gelebt haben, also knapp 9% der Bevölkerung.
Heute gibt es zwischen 350 und 400.000 Christen im Irak. Vielleicht sind es sogar eine halbe Million.
Sagt Najib Michael Musa, chaldäisch-katholischer Erzbischof von Mosul. Nach anderen Schätzungen sollen es lediglich noch 200.000 sein, also nur noch rund 0,5% der Bevölkerung. Die meisten sind ins Ausland geflohen, sie haben ihr Land verlassen, das doch eigentlich eine der Wiegen der Christenheit ist. Hier im Zweistromland soll der heilige Apostel Thomas erstmals das Evangelium verkündet haben. Die Siedlung Ur, rund 300 Kilometer südöstlich von Bagdad, soll dem Alten Testament zufolge die Heimat von Stammvater Abraham gewesen sein. Für Habib el-Naufali, Erzbischof von Basra, ist dies eine Chance für interreligiösen Dialog.
Es hat einen symbolischen Wert, dass Abraham an den einen Gott glaubte. Denn deshalb tun das ja auch die Juden, die Muslime und die Christen. Außerdem wird Abraham in der Tora, in der Bibel und auch im Heiligen Koran erwähnt.
Die bedeutendste Kirche im Land ist heute die chaldäisch-katholische. Ihr gehören mehr als zwei Drittel aller irakischen Christen an. Weitere Kirchen sind unter anderem die syrisch-orthodoxe und die syrisch-katholische. 98% der 40 Millionen Iraker sind Muslime, zwei Drittel davon Schiiten, ein Drittel Sunniten. Der Islam ist die Staatsreligion. So steht es in der Verfassung, die zwar auch Glaubensfreiheit garantiert, allerdings nur, solange sie islamischen Grundsätzen nicht widerspricht. In den vergangenen Jahren haben etliche irakische Muslime Solidarität mit ihren christlichen Nachbarn demonstriert, etwa bei Kundgebungen vor Kirchen. Andere beteiligten sich hingegen dort, wo IS-Terroristen herrschten, bereitwillig an antichristlicher Gewalt. Die irakischen Christen wissen also oft nicht, woran sie wirklich sind, vor allem auch mit Blick auf die Regierenden. Die Unterstützung aus der Politik wurde zwar zuletzt größer, aber das Misstrauen gegenüber der politischen Elite ist groß, sagt der Christ Hawal Emanuel.
Sollte der Papst ein Engel sein, dann einer, der sich hier im Irak mit Dämonen trifft, die das Land kontrollieren.
Musik. Die Evangelische Kirche in Deutschland, EKD, will die strukturelle Aufarbeitung von Kindesmissbrauch voranbringen. Zum ersten Mal fand jetzt ein Treffen mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung Johannes Wilhelm Röhrig statt, an dem auch von Missbrauch Betroffene teilnahmen. Laut den Vertreterinnen und Vertretern des Betroffenenbeirates zeigten sich aber große Differenzen zwischen den Forderungen der Betroffenenvertretung und den Vorschlägen von EKD und Diakonie. Thomas Klatt berichtet.
Katharina Kracht musste als Jugendliche sexualisierte Gewalt durch ihren Pastor in der evangelischen Kirche erfahren. Damit ist sie an die Öffentlichkeit gegangen. Seit einem halben Jahr nun arbeitet sie im Betroffenenbeirat der EKD mit.
6 Monate mit mehreren hundert, vielleicht über 1000 E-Mails, Dutzenden von Telefonaten und Videokonferenzen, x Tagen der eigenen Fortbildung, individuell oder durch Teilnahme an Veranstaltungen. Jeden Monat kommt für mich als eine ganze Arbeitswoche für den Betroffenenbeirat auf. Außerhalb der offiziellen Sitzungen, die der einzige Teil unserer Arbeit sind, für die wir eine Aufwandsentschädigung erhalten.
Es müsse endlich eine angemessene finanzielle Ausstattung für ihren Einsatz geben, so Kracht. Doch die evangelische Kirche betrachte das Engagement der Betroffenen lediglich als ein Ehrenamt. Mit großem Enthusiasmus seien sie in die Arbeit des Beirates eingestiegen. Jetzt seien sie ernüchtert. Sie bekämen noch nicht einmal die nötigen Informationen für ihre Arbeit.
Dieser Beauftragtenrat hat uns noch nicht einer einzigen Frage explizit um eine Stellungnahme gebeten. Nach mehreren Nachfragen erhalten wir jetzt Protokolle von den Sitzungen dieses Gremiums. Dort stehen im Wesentlichen Tagesordnungspunkte aufgelistet. Die meisten Inhalte werden nicht mit uns geteilt.
So sieht das auch Detlef Zander, der als Kind in der evangelischen Brüdergemeinde Korntal in Baden-Württemberg Opfer sexualisierter Gewalt wurde. Der Betroffenenbeirat müsse endlich einen festen Sitz in den EKD-Gremien erhalten und ein Mitspracherecht bekommen. Viel zu häufig etwa seien die Anerkennungszahlungen an Betroffene ein Hohn. Die Meinung des Betroffenenbeirates zähle dabei wenig, weil er keine Entscheidungsbefugnis habe.
Das Wort Anerkennungsleistung finde ich unerträglich. Sie müssen sich von der EKD und Diakonie, die ja jahrelang gequält und vergewaltigt hatte, ihr Leid anerkennen lassen. Die Vergabekommissionen sind nicht unabhängig.
Der Betroffenenbeirat hat die Befürchtung, lediglich eine Feigenblattfunktion innerhalb der EKD spielen zu sollen. In einer ersten Reaktion entgegnet ein EKD-Sprecher schriftlich, dass die Mitglieder des Betroffenenbeirats mit ihrem ehrenamtlichen Engagement und ihren Erfahrungen einen wertvollen und dringend benötigten Beitrag für die Weiterentwicklung des Umgangs der Kirche mit sexualisierter Gewalt leisten. Das Niveau der Aufwandsentschädigung entspreche den in anderen Gremien üblichen Sätzen.
Kritik an Arbeitsbedingungen der Betroffenenbeirat der EKD ist unzufrieden. Thomas Klatt berichtete von einer virtuellen Pressekonferenz des Betroffenenbeirates der EKD. Viele Kulturinstitutionen machen aus der Corona-Not ja eine Tugend und verlagern ihr Programm derzeit ins Internet. Andere jedoch haben von Anfang an online geplant. So zum Beispiel das virtuelle Jüdische Museum zu 1700 Jahren deutsch-jüdischer Geschichte. Der virtuelle Ausstellungsraum zu diesem Thema wurde gerade eröffnet. Elena Griepentrog hat sich dort einmal umgesehen.
Es beginnt mit einem Paukenschlag, dem Kölner Dekret des römischen Kaisers Konstantin aus dem Jahr 321. Die erste schriftliche Quelle, die Juden nördlich der Alpen nachweist. Seit Anfang Januar präsentiert das virtuelle Museum im Netz jede Woche ein neues Objekt aus der 1700 Jahre langen deutsch-jüdischen Geschichte. Der doppeldeutige Name Shared History sei Programm, so die Kuratorin der Ausstellung Miriam Bistrovic.
Shared History lässt sich ja als geteilte Geschichte übersetzen, als gemeinsam geteilte Geschichte, als gemeinsame Geschichte. Und im Prinzip ging es uns gerade darum, das auch darzustellen.
Das virtuelle Museum ist ein Projekt des Leo Beck Institut New York mit Außenstellen in London, Jerusalem und Berlin. Das Projekt möchte das Gemeinsame in Erinnerung rufen, bei Nichtjuden wie auch bei Juden. Es funktioniert ähnlich wie ein Adventskalender. Jeden Sonntag wird ein neuer Gegenstand, ein Mythos, ein Gebäude, eine Metapher aus 1700 Jahren präsentiert, begleitet von einem Expertenessay und auch mal von einer persönlichen Geschichte. Die Shoah zu präsentieren war eine besondere Herausforderung, erklärt David Marwell, Präsident des Leo Beck Institut in New York.
Wir haben uns entschieden, das Muster zu brechen. Anstatt ein Objekt für die Völker, die die Shoah repräsentiert, zu enthüllen, werden wir ein Objekt für jeden Tag dieser Woche präsentieren. Diese Unterbrechung des Musters wird den Bruch heraufbeschwören, den die Shoah selbst darstellt.
Dieser Bruch, diese eigentlich untypische Ausnahme in der Geschichte von Deutschen und Juden, wird auch durch den visuell umgesetzten Zeitstrang deutlich, von der Antike über Früh- und Hochmittelalter bis in die Nachkriegszeit. Die Ausstellungsstücke stammen von jüdischen und nichtjüdischen Museen, Archiven und Privatpersonen aus ganz Europa, Israel, den USA und Südamerika. Darunter auch die Brille des jüdischen Aufklärers Moses Mendelssohn, das persönliche Highlight von David Marwell.
Als langjähriger Museumsmensch hat mich die Verwendung von Brillen in einer Ausstellung schon immer bewegt. Sie sind sowohl ein Alltagsgegenstand, aber sie vermitteln auch eine tiefe Intimität. Und wenn man über Moses Mendelssohns Brille spricht, denkt man sofort daran, wie er die Welt durch ihre Gläser gesehen hat.
Das virtuelle Museum Shared History ist optisch attraktiv. So lassen sich zum Beispiel alle vorgestellten Objekte auch in imitierten Ausstellungsräumen bewundern. Kleine Schwachstelle sind dagegen die Texte. Gut verständlich und kompetent zwar, in Stil und Dramaturgie aber konventionell. So könnte es wohl schwieriger werden, auch die so ersehnte Zielgruppe der jungen Leute zu erreichen.
Am PC ins Jüdische Museum gehen zum Thema 1700 Jahre deutsch-jüdischer Geschichte. Und wenn Sie das genauer interessiert und Sie auch selber einmal reinschauen wollen, sharedhistoryproject.org ist die Internetadresse. Wer Ausstellungen besucht, der hat eine gewisse Neugier auf das, was er noch nicht weiß oder kennt. Die Neugier ist ja eine der wesentlichen Triebkräfte unseres Lebens und nicht zuletzt auch das Kapital, von dem wir Journalisten leben. Man stelle sich nur mal vor, es gäbe keine Neugier. Dann gäbe es auch keine Zeitungen, keinen Rundfunk und kein Fernsehen. Eine Sendung, die mit der Neugier der Kinder und ihrer Eltern seit 50 Jahren überaus erfolgreich ist, ist die Sendung mit der Maus. Ihr Jubiläum heute hat uns angeregt, dieser Kraft, die uns vorantreibt, unserer Neugier, einmal im Sonntagsschwerpunkt von Himmel und Erde nachzugehen. Sophie von Stumm ist eine Neugierforscherin und Lothar Bauerochse war neugierig, von ihr im Gespräch mehr über die Neugier zu erfahren. Sie ist Professorin für Psychologie an der Universität von York in England.
Frau von Stumm, Sie sind der Frage nachgegangen, welche Effekte eigentlich Neugier zum Beispiel für den Studienerfolg hat. Und was haben Sie da herausgefunden?
Wir haben herausgefunden, dass Neugier eine der wichtigsten Vorhersagefaktoren für Studienerfolg ist. Und nicht nur für Studienerfolg, sondern für Lernerfolg im Allgemeinen.
Mhm. Aber man kann ja eigentlich sehr unterschiedlich neugierig sein. Also der eine interessiert sich zum Beispiel für Blumen und findet alles raus über eine ganz bestimmte Sorte. Oder man kann sich eher so breit interessieren, heraussuchen, unter welchen Voraussetzungen die Blumen blühen, welche Umweltbedingungen sie brauchen, wie viel Pflege und so weiter. Welche Neugier bringt uns eigentlich im Leben weiter?
Die Neugier, die uns am weitesten bringt, ist tatsächlich die Offenheit. Also sich für viele Dinge gleich zu interessieren. Wir unterscheiden drei Arten von Neugier. Das eine ist die Neugier für Wissen oder der Hunger für Wissen, wo wir wirklich versuchen, sagen wir mal, intellektuelle Probleme zu lösen und Dingen auf den Grund zu gehen. Die zweite Art von Neugier ist, sich für neue Erfahrungen zu interessieren, Dinge ausprobieren zu wollen, Sachen zu testen, auch Sachen, die man noch nicht kennt und Sachen, von denen man gar nicht weiß, ob sie später einmal nützlich sind zu wissen oder nicht. Und die dritte Art von Neugier ist, sich für Menschen zu interessieren und zu versuchen zu verstehen, warum wir tun, was wir tun und darüber nachzudenken, was die Motivation von anderen Leuten so sein kann. Und wenn wir diese drei Arten von Neugier messen und dann versuchen herauszufinden, welche am meisten mit Lernerfolg zu tun hat, dann stellen wir immer wieder fest, dass es die Offenheit für Erfahrung ist, die den größten Unterschied macht dafür, wie viele Informationen wir aus einer Lernsituation mitnehmen.
Und stimmt es, dass Kinder neugieriger sind als Erwachsene?
Das stimmt nicht wirklich. Kinder sind sehr neugierig. Sie wissen wenig und sie wollen viel lernen. Und als Erwachsene fällt uns oft auf, wie viel Kinder hinterfragen Dinge, die wir schon lange akzeptiert haben. Und dabei entsteht manchmal der Eindruck, dass Erwachsene nicht mehr neugierig sind und sich nicht mehr für neue Dinge begeistern oder interessieren. Aber im Grunde genommen glaube ich, das ist ein sehr negativer Blick auf Erwachsene. Die sind durchaus neugierig. Sie probieren neue Dinge aus, sie reisen, sie lesen Geschichten, sie gehen ins Kino, sie probieren neue Musik, sie mixen neue Drinks, sie machen neue Freunde. Die Neugier hört nicht auf im Kindesalter. Es shiftet sich ein bisschen, worauf wir uns konzentrieren in unserem Erforschungsgeist, weil jeder seine eigenen persönlichen Vorlieben entdeckt und die dann vertieft. Aber im Grunde genommen sind wir alle neugierig und das bleiben wir auch bis ins hohe Alter hinein.
Sie haben es schon gesagt, Frau von Stumm, es hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie zum Beispiel Eltern reagieren auf die neugierigen Fragen der Kinder. Was können Eltern denn tun? Was können auch Schule und Lehrer dafür tun, dass Kinder wirklich neugierige Menschen sind und bleiben?
Wir können die Neugier auf drei Arten fördern. Das erste ist, Kindern wirklich viele Möglichkeiten zu geben, Dinge auszuprobieren und zu erforschen. Das heißt, sie an verschiedene, sagen wir mal, Hobbys heranzuführen, auch wenn sie dafür vielleicht per se jetzt kein großes Talent gezeigt haben. Das heißt, es gibt viele Eltern, die ihr Kind nur in die Tanzschule schicken, wenn es zu Hause gerne tanzt. Aber das muss nicht sein. Für ein Kind zu entdecken, was es gerne macht und wofür es sich so interessiert, ist es einfach wichtig, viele Möglichkeiten des Ausdrucks zu haben. Und das gilt natürlich auch für die Schule, indem sie den Kindern viele Fächer anbieten und viele unterschiedliche Arten zu lernen. Das zweite ist, dass wir das Ausprobieren von Erfolg und Scheitern trennen müssen. Das heißt, es ist sehr schädlich für Kinder, Neugier zu entwickeln, wenn sie den Eindruck bekommen, dass sie hier etwas leisten müssen oder dass es etwas Bestimmtes zu erreichen gilt. Weil das hindert die Neugier. Dann konzentrieren sie sich nur noch auf das, was sie da lernen sollen oder meistern sollen und verlieren den Geist für die freie Erforschung von Dingen. Weil freies Erforschen heißt auch immer im Zweifelsfalle scheitern oder etwas herausfinden, was nicht besonders nützlich ist langfristig. Und das dritte Element ist ganz klar, Kindern ein eigenes Element in ihrer Neugier zu lassen. Das heißt, sie werden uns selber sagen, wofür sie sich interessieren und das ausprobieren wollen. Und manchmal sind Eltern und Lehrer und Ausbildungsinstitutionen da sehr kritisch und sagen, verschwende deine Zeit nicht mit X oder Y, das ist nicht wirklich wertvoll für das spätere Lernen. Und hier muss man sehr vorsichtig sein, weil Kinder sich das merken und dann Dinge zurücklassen oder nicht voll ausschöpfen, weil sie meinen, das ist irgendwie nicht positiv bewertet von der Gesellschaft. Und das Gegenteil kann der Fall sein. Alle Lernerfahrungen können positive Effekte haben. Es kommt nur auf den Zusammenhang an.
Wohin uns die Neugier treibt, das war Sophie von Stumm, Professorin für Psychologie an der Universität von York und Neugierforscherin. Sie antwortete auf Fragen von Lothar Bauer-Ochse. Die Neugier möchte stets Grenzen erweitern und wenn es geht auch überschreiten. Mit großer Neugier haben viele von uns ja die jüngste Mars-Expedition verfolgt, wo wir erstmals hochaufgelöste Bilder von der Marsoberfläche bestaunen konnten. Aber die Neugier geht ja noch tiefer hinein in das Universum und auch darüber hinaus. Auch die letzten und allerletzten Fragen, wie etwa diejenige nach Gott, wecken Neugier. Neugier auf Gott wecken und ein wenig vielleicht auch befriedigen, das hat sich die Franziskanerin Schwester Sophia Gieser zur Aufgabe gemacht. Bei Instagram hat sie einen Account und sie stellt sich als Gottsucherin auch selbst im Podcast den Fragen. Anna Berting hat sie gesprochen.
Neugierig auf den Glauben war Schwester Sophia eigentlich nicht, als sie das erste Mal vor den Türen ihrer heutigen Klostergemeinschaft stand.
Ich wollte einfach Urlaub machen, fernab von digitalen Medien, von Erreichbarkeit, von Verfügbarkeit für meinen sozialen Kreis und so. Also ich wollte einfach mich auf mich selber konzentrieren dürfen für eine Zeit und mich selber irgendwie ein bisschen mehr kennenlernen oder mich sortieren. Und das war mehr so mein Ansporn damals. Und dann war ich ziemlich schockverliebt in diesen Gott, der sich da so gezeigt hat.
Global Businesswoman mit fancy Altbauwohnung. Das war ihr ursprünglicher Plan fürs Leben. Heute ist sie Franziskanerin, Nonne in Sießen, einem Ort in Baden-Württemberg. Sie führt einen Instagram-Kanal und studiert an der Universität Tübingen. In ihrer Ordenstracht weckt Schwester Sophia die Neugier ihrer Mitstudierenden. Es gefällt ihr, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. und mit Vorurteilen aufzuräumen.
Dass man oft davon ausgeht, dass Menschen, die diese Lebensform gewählt haben, dass die irgendwie näher an Gott sind, dass die schon so viel mehr erkannt haben und so. Und es tut mir leid, Leute, aber so ist es nicht. Das wäre schön, wenn es so einfach ginge, mit so einem Kleid und einem Schleier zu sagen, und jetzt habe ich sie erkannt. So funktioniert es nicht.
Ihre Suche nach Gott hat sie mit dem Eintritt ins Kloster trotzdem in den Mittelpunkt ihres Lebens gestellt. Und dabei entdeckt, Gott hat kein Geschlecht, weshalb sie auch nicht nur in der männlichen Form von Gott spricht.
Weil Gott nicht der oder die eine ist. Gott ist immer der, die andere und zeigt sich immer neu. Also, dass man sich von Gott auch mal überraschen und überrumpeln lässt. Dass man die Fragenzeichen, die man hat, dass man die nicht wegschiebt, sondern dass man die da sein lässt und sich mit Gott immer aktiv auseinandersetzt. So wie in der Beziehung auch. Wie bleibe ich so neugierig an meinem Freund oder meiner Freundin? Einfach dranbleiben. Auch wenn es mal hart ist, aber bei echten Beziehungen lohnt sich das immer.
Und sie spürt, dass diese Beziehung nicht nur einseitig ist.
Das ist ja immer so eine Two-Way-Street. Es ist ja nicht nur, dass der Mensch irgendwie neugierig auf Gott ist, sondern Gott ist auch immer krass neugierig, was so der Mensch so macht. Aber das macht es halt auch spannend und das hält auch diese Neugier wach.
Neugier auf Gott, die Franziskanerin Schwester Sophia Gieser, vorgestellt von Anna Berting. Neugier, die Kraft, die uns vorantreibt, so heißt der heutige kleine Sonntagsschwerpunkt in hr Info Himmel und Erde. Die Neugier treibt uns voran, aber sie macht uns auch verwundbar. Denn wer unsere Neugier zu wecken versteht, der hat uns auch am Wickel sozusagen. Und besonders gut darin sind die digitalen Medien, die wir ja heute stets in Reichweite haben und die mit allen erdenklichen Mitteln unsere Neugier wecken. Rainer Dachselt weiß, wovon ich spreche.
Die folgenden 2 Minuten werden Ihr Leben verändern. Hören Sie, was ich Ihnen über Neugier erzähle und versuchen Sie, nicht begeistert davon zu sein. Andere Journalisten hassen diesen Trick, denn ich erzähle Ihnen wirklich endgültig alles über Neugier und mache die Kollegen damit überflüssig. Ja, neugierig geworden? Im Internet scheint's zu funktionieren mit der Tour. Eigentlich müsste unsere Neugier ja gestillt sein mit dem Konsum der wesentlichen Neuigkeiten des Tages. Was hat Jens Spahn wieder vergessen? Wovor warnt Lauterbach heute? Freddy Bobic, Eintracht-Messias oder Verräter? Und dann ab an die Arbeit. Von wegen. Direkt unter der Nachrichtenhauptmahlzeit kommt nämlich der Neugier-Nachtisch. Pleite. Muss Kim Kardashian ihre Lippen versteigern? Harry und Meghan, jetzt kriegt die Queen ihr Fett ab. Rein damit. Und selbst wenn wir uns schon ziemlich voll fühlen, jetzt geht's erst richtig los. Diese 5 Lebensmittel gelten als gesund, aber sie töten langsam. Ja, und dann sieht man eine Banane. Hab ich nicht gestern eine gegessen? Ist zwar Quatsch, aber mal schauen. Oder lieber das hier. Anita von ABBA ist jetzt 69. Versuche nicht zu lächeln, wenn du sie hier siehst. Direkt daneben aber Sandra, mit 58 Jahren ist sie ein Schatten ihr früheren Selbst. Schlechtes Deutsch, aber interessant. Altern deutsche Schlagerstars anders als schwedische Popstars? Vielleicht mal nachrecherchieren. Und dann noch Jennifer Lopez im Badeanzug und dann, dieser Vater schenkt seiner Tochter einen Stoffteddy. Was sie dann sagt, wird sie zum Heulen bringen. Wirklich gleich mal klicken. Und dann lande ich regelmäßig auf einer Seite voller blinkender Knöpfe und nur einer davon führt zur versprochenen Sensation. Alle anderen sind Werbung, aber egal, jetzt wollen wir es doch wissen, oder? Und dann ist es plötzlich Abend und wir fühlen uns hohl und schlecht, denn wir haben uns an Neuigkeiten überfressen. Und nebenher aus Versehen tägliche News von 2 dubiosen Versandläden aus Kasachstan abonniert und 3 Schadprogramme auf unserer Festplatte installiert. Ach, was die Neugier anrichten kann. Oder ist das keine Neugier? Wenn ich nach dem Essen noch 2 Tüten Chips verdrücke, ist es ja auch kein Hunger, sondern ein fieses Spiel irgendwelcher kleinen Belohnungshormone, die auch nochmal einen Treffer im Hirn landen wollen. Und da muss die Therapie ansetzen. Vor dem Klick immer testen, ist das überhaupt neu, was ich da sehe? Antwort eigentlich immer, nö. Das sind Tratsch-Stories von vorgestern, Gerüchte von vor einem Jahr und zeitlose Misshandlungen von Wut und Tränendrüsen, nur halt mit Bildern. Und das Beste wäre, alles ignorieren, die Jennifer, den Teddy, ABBA und dann gleich auch noch die Queen und den Bobic und eigentlich auch den Lauterbach und den Spahn. Und dann schauen, ob es irgendwo wirklich was Neues gibt. Das wäre dann echte Neugier.
Am Kanthaken der Neugier, das waren Beobachtungen von Rainer Dachselt. HR-Info Himmel und Erde geht zu Ende und empfehlen möchte ich Ihnen wie immer noch unseren Newsletter auch. Da bekommen Sie Hinweise auf die Sendungen zum Thema Kirchen und Religionen in allen Hörfunkwellen und im HR-Fernsehen alle 14 Tage. Wenn Sie das abonnieren möchten, gehen Sie ins Internet auf die Seite hr.de/religion und wenn Sie dort Ihre Mailadresse in ein Formular eintragen, dann gibt es Hinweise auf unsere Themen aus Religion und Kirchen im Newsletter alle 14 Tage. Die Registrierung hr.de/religion. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.